Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, unser biblischer Begleiter heute an diesem Pfingstsonntag sind ein paar Verse aus dem 8. Kapitel des Briefs des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Er schreibt dort: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Liebe Schwestern und Brüder, wie ein Fanfarenstoß. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Da kommt man schon auf den Gedanken, lieber Paulus, meinst du das wirklich ernst? Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind? Schau doch mal in die Gegenwart, wenn du es denn kannst, was ja nicht ganz zu bezweifeln ist, je nachdem, wo du dich gerade befindest. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und wie geht man jetzt damit um, dass in den letzten Monaten in beiden großen Kirchen reihenweise Leute gegangen sind, Christen, getaufte Christen, die ihren Kirchen den Rücken zugekehrt haben? Wie geht man damit um, dass leider Gottes auch in beiden Kirchen das Missbrauchsthema immer noch ein aktuelles ist? Nicht nur bezüglich der Aufarbeitung dessen, was in früherer Vergangenheit passiert ist, sondern dass es immer wieder neue Fälle gibt. Einer dieser Fälle ist mir sogar relativ nah gekommen, weil in einer anderen Landeskirche ein nicht mehr ganz junger Theologe, der einmal fast mein Vikar geworden wäre, genau wegen diesem Thema aus dem Dienst entfernt wurde. Und wenn man bei diesem Thema ist, lieber Paulus, da ist doch ein Verdammen, ein Verurteilen dringend geboten. Und Paulus würde mir antworten: Im Prinzip hast du recht, mein Guter, aber überleg mal genau, was du sagst. Wer sowas tut? Und Paulus nimmt da vielleicht sogar das Wort Abscheulichkeiten in den Mund. Wer so etwas tut, der ist nicht in Christus Jesus. Der vergeht sich an seinen Geboten. Gerade die Gebote, die uns die Schutzbefohlenen und die Wehrlosen ans Herz legen. Gut, Paulus. Dann bleiben wir doch mal bei uns selber. Bei uns, die wir uns nach bestem Wissen und Gewissen an Jesus Christus zu halten versuchen. Da ist vielleicht keine Verdammnis geboten. Aber schau dich doch mal um. An wie vielen Stellen verlieren wir mit unseren Gottesdiensten und unseren Angeboten und dem Gemeindeleben an Attraktivität, Woran liegt das? Schau, Paulus, wir freuen uns jetzt hier in unserer Gemeinde, dass wir so viele Anmeldungen zu den Jubelkonfirmationen haben, dass wir gleich dreimal hintereinander feiern müssen. Aber ich bin ja selber einer von diesen, der dieses Jahr goldene Konfirmation hat. Und ich darf in der Gemeinde, in der ich konfirmiert wurde, die Jubelkonfirmation feiern und den Gottesdienst halten. Ich habe mich drauf gefreut wie ein Schneekönig und habe jetzt letzte Woche erfahren, dass ich von meinem Konfirmandenjahrgang der Einzige bin, der sich angemeldet hat. Ich darf also meinen Gedenkschein selber unterschreiben und darf mich selber anpredigen. Was soll daran attraktiv sein, lieber Paulus? Und schauen wir mal über die Generationen hinweg, wie ist es denn mit unseren Kindern und Enkeln? Wir werden, wenn wir ehrlich sind, weniger und älter, und das tut weh. Dann höre ich wieder den Paulus. Der sagt, das mag an vielen Orten in euren Gottesdiensten so ausschauen. Aber schau mal, der Geist Christi ist doch nicht nur hier zu Hause. Er ist in den Kinderkrippen, er ist in den Kindergärten, er ist im Konfirmandenunterricht, er ist dort, wo Jugendarbeit stattfindet, er ist dort, wo Frauen sich treffen, er ist dort, wo Senioren sich treffen. Ja, selbst, Entschuldigung, er selbst, in manchen Schulen findest du ihn, in einem gut gemachten Religionsunterricht, einem, der von Herzen kommt, der die Kinder lieb hat. Da ist doch ganz viel von diesem Geist zu spüren. Und wie viel Geist ist da, wo Menschen sich um Menschen kümmern? Ob es Krankenhäuser, Pflegeheime sind oder auch immer dann, wenn Menschen sich begegnen, wenn von der Sozialstation eine Mitarbeiterin kommt. Schau doch mal hin. Das ist ein Geist, in dem die Menschen sich füreinander öffnen. Nicht nur immer sich selber sehen. Nicht nur immer das eigene Wohlbefinden und Fortkommen primär im Blick haben, sondern immer auch ein Auge für den Menschen, der mir gegenüber ist. Da wirkt doch der Geist. Er hält jeden und jede dazu an, mit den eigenen Gaben und Fähigkeiten, und wenn sie auch noch so verborgen sein mögen, für andere Menschen da zu sein. Und schau mal hin. Menschen fragen immer, was hast du, was kannst du? Der Geist fragt das nicht. Der fragt nicht, welche Leistungen hast du vorzuweisen? Worin bist du besser als andere? Was zeichnet dich ganz besonders aus? Nein, der Geist ist es, der uns dazu bringt, gemeinsam etwas Gutes, etwas Sinnvolles zustande zu bringen. Der Geist sorgt dafür, dass wir Menschen, die anders sind, nicht abwertend behandeln, sondern so nehmen, so begleiten und so aufnehmen, wie sie sind. Schau doch mal in die Wirklichkeit. Normalerweise lassen sich Menschen davon leiten und beeinflussen, wie jemand ausschaut, ob er gut ausschaut, was er sich leisten kann, welches tolle Auto er fahren kann, in welcher Gegend er wohnt oder wie gut er sich auch ausdrücken kann. Das ist das Problem der Menschen. Mit Kräfte messen und vergleichen und abschätzen. machen sie das Leben nämlich eng und enger und bedrängen dadurch einander, lassen sich manchmal nicht die Luft zum Atmen. Und dann gibt es wieder viele, die das niederdrückt. Die macht es ängstlich und verzagt. Und in dem Moment, wenn das geschieht, stehen wir Menschen, wie Paulus das sagt, unter dem Gesetz der Sünde. Oder vielleicht für uns ein bisschen verständlicher ausgedrückt, sie stehen unter dem Gesetz der Stärkeren. Wie sehr dieses Gesetz der Stärkeren gerade gelebt wird, hören und lesen wir jeden Tag. Da geht es nicht um die Schönheit, sondern da geht es um die Zahl der Waffen. Aber es ist das Gesetz der Sünde. Und genau auf der anderen Seite, und das möchte ich auch dem russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill in Stammbuch schreiben. Genau auf der anderen Seite steht der Geist Jesu. Denn der macht frei von diesem Recht des stärkeren Denkens. Er weckt Hilfsbereitschaft. Er weckt Solidarität. Er schafft Luft und Freiraum für die Bedrängten. Er schafft Selbstvertrauen unter all denen, die verzagt sind, und Lebensfreude unter denen, die sich vielleicht schon selbst aufgegeben haben. Und genau da wirkt er mitten unter uns, im Kleinen wie im Großen. Und spätestens jetzt ist Pfingsten. Und dann geht Paulus aber trotzdem noch weiter. Es ist also nicht nur das Gesetz der Sünde, das Gesetz des Stärkeren, von dem der Geist frei macht. Er befreit auch, und so heißt es bei ihm in einem Atemzug, vom Gesetz des Todes. Das klingt schon ein bisschen komplizierter. Denn anders als die Sünde ist der Tod ja auch für all diejenigen, die, wie Paulus so schön schreibt, in Christus sind, den Tod ja immer noch. Der ist und bleibt jedem von uns ganz persönlich mit Widmung auf den Leib geschrieben. Genauso unauslöschlich wie eine schlechte Tätowierung. Und wir wissen nicht, wann und wie er kommt. Deswegen erschrecken wir vor ihm, haben Angst. Uns fällt uns gar nicht so leicht, über den Tod zu sprechen. Und spätestens, wenn er dann da ist, sind wir sowieso sprachlos. Und dann kommt aber der Geist Christi, der uns die Kraft gibt, zum Beispiel auch Menschen, die am Sterben sind, zu begleiten. Die Kraft gibt, Trauernden beizustehen, die eigenen Ängste mit hineinzunehmen und das Ganze vor Gott auszusprechen. Und was meint ihr, wie oft ich diesen Geist erlebe? Drüben im Therese-Stählin-Haus. Mit liebevoller Begleitung, mit Ängste, Nöte vor Gott bringen, füreinander da sein, bis zum letzten Atemzug. Da ist der Geist lebendig und wirksam. Und er ist auch deswegen ganz lebendig und wirksam, weil ich immer wieder erlebe, wie fröhlich alle sind, die genau solche Lebenssituationen begleiten. Wie lebensbejahend auch angesichts des Sterbens Menschen sein können. Das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Das ist etwas, was uns der Heilige Geist schenkt. Spätestens dann ist Pfingsten. Aber das ist noch nicht alles, wenn ich den Paulus richtig verstehe. Wenn der Tod nun wirklich da ist, dann ist ja Gottes Geist noch lange nicht am Ende. Ganz im Gegenteil, er schreibt, wenn nun der Geist dessen, der Jesus auferweckt hat von den Toten, in euch wohnt, so werdet ihr ja auch daran Anteil haben. Er wird auch eure sterblichen Leiber überwinden und euch lebendig machen. Und wer bisher immer geglaubt hat, mit dem schönen Satz, der Geist weht, wo er will, lernt daraus, dass der Geist alles andere als etwas Flüchtiges, Luftiges, Verwehendes ist. Es ist eine gewaltige Kraft. Es ist die gewaltige Kraft, die Jesus aus dem Tod herausgeholt hat. Er ist eine Macht, die Felsen sprengen kann, die alle Vorstellungen übersteigt. Er, der ans Kreuz genagelt wurde und elendig gestorben ist, hinter einer großen Felswand begraben wurde, die wurde geöffnet durch diesen Geist. Und die Jünger haben es damals erlebt, wie lebendig dieser Christus nach der Auferstehung war. Und wie er ihnen noch einmal die Augen und die Herzen geöffnet hat. Und sie haben es geglaubt, als er dann zu seinem Vater ging, den Tröster versprochen hat. Und wir erleben seit 2000 Jahren, wie sehr wir aus seiner Kraft leben. Wenn wir das innere Auge öffnen, die inneren Ohren und unsere Herzen, dann ist Pfingsten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.